Den Predigttext, da ich nicht wusste, ob heute Technik da ist oder nicht, habe ich auf ein Kärtchen gebannt. Ich hoffe, dass hier relativ viele dieses Kärtchen bekommen haben am Eingang. Gibt es noch welche ohne, die kein Kärtchen haben? Bitte ich ums Handzeichen. Haben wir noch Kärtchen übrig? Ulla? Drei Stück noch. Klaus hat noch keins, der Kühnel hat noch keins, der Werner hat auch noch. Oh, Christine auch nicht. Jetzt, was machen wir? Ja, ich habe schon. Ja, also es sind zwei Sprüche drauf. Auf der einen Seite ist es in Rot gehalten mit einem Herzchen drauf. Und das ist heute dran. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Wer weiß, welche Bedeutung dieses Wort hat? Die Jahreslosung, ganz genau. Oft vergisst man es ja. Ne? Man hört am Anfang des Jahres eine Predigt oder eine Bibelstunde so darüber. Und so spätestens Anfang Februar hat man es schon wieder vergessen. So schnell geht das. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Ich hatte Anfang des Jahres keine Gelegenheit, darüber zu predigen. Aber so wie ihr natürlich die Chance jetzt ergriffen habt, gekommen seid noch einmal zum Gottesdienst, habe ich die Chance ergriffen, noch einmal über die Jahreslosung zu predigen und etwas zu erzählen. Silvester. Überall wird Rückschau gehalten, nicht nur bei uns. Schaut Fernsehen, macht Fernseher an. Entweder ihr hört da so Stimmungsmusik oder irgendein Kellner, der zu einem hohen Geburtstag da was macht. Oder ihr seht Rückschau. Rückschau auf ein Jahr, was alles passiert ist. Es war sicher kein Epochenjahr, dieses Jahr 2010, wie 1989, als die Mauer fiel, oder 1995, als Windows 95 rausgekommen ist und viele Menschen plötzlich Internet hatten. Das gab es ja vorher kaum, ganz, ganz wenig nur. Aber man gibt diesem Jahr noch einmal so eine Bedeutung, dass man sich erinnert, dass nicht alles so an einem vorbeirauscht. Vielleicht möchte man sich auch vor der Vergänglichkeit schützen. Das kann doch nicht sein, die WM vorbei, der Formel-1-Gewinn von Vettel vorbei. Da müssen wir uns noch einmal daran erinnern, das muss noch einmal gesagt werden. Und ich möchte eine Sache herausgreifen, die nicht so ohne weiteres etwas mit der Gemeinde zu tun hat. Ich sage mal den Namen Laura Decker. Laura Decker, 15 Jahre alt, hat sich entschlossen, ins Guinness-Buch der Rekorde zu kommen, indem sie auf eigene Faust, ganz alleine, mit einem Segelboot um die Welt fährt. Sie ist, es hat darüber Auseinandersetzung gegeben in Holland, weil ihre Eltern haben ihr das erlaubt und die Behörden haben gesagt, das kann nicht sein. Das kann man einem damals 14-jährigen Mädchen nicht gestatten. Und sie haben den Eltern das Sorgerecht aberkannt. Es gab ein Gerichtsurteil dann, dass nun die Eltern wieder das Sorgerecht haben. Und tatsächlich, ich glaube, am Mitte August hat sie sich auf den Weg gemacht von Holland aus. Und zurzeit ist sie in der Karibik unterwegs. Sie will in 1,5 Jahren wieder zu Hause sein als die Jüngste, die bisher auf eigene Faust um die Welt gesegelt ist. Darüber kann man denken, wie man will. Auf jeden Fall das Besondere einer solchen Reise ist, außer dass sie sehr jung ist und dass sie es auf eigene Faust machen will, dass es auf dem Atlantik und auf dem Pazifik keine festen Anhaltspunkte gibt. Es gibt keine Schilder, keine Kreuzungen, keine Fahrbahnmarkierungen. Und deswegen ist eine Seefahrt nichts für mich. Der Segeltörn auf dem Eiselmeer, das war etwas anderes, da war immer Land in Sicht. Aber so auf dem Atlantik, das ist schon etwas anderes. Die Zeit ohne die feste Ordnung von Wochen, Monaten und Jahren, das wäre wie eine Segeltour über den Atlantik. Das möchte ich nicht. Ich bin froh, dass es anders ist. Es wäre irgendwie ziellos. Die Jahreslosung 2010, Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Hätte ein Leitwort sein können, vielleicht ist es für den einen oder anderen von euch auch ein Leitwort gewesen, so etwas wie eine Fahrbahnseitenmarkierung, dass man nicht so drüber wegfährt. Das Leben ist eine lange Reise. Für den einen 70 Jahre, für den anderen 80 Jahre oder mehr. Mit einem klar definierten Anfang, natürlich Zeugung und Geburt. Wir feiern Geburtstage nach dem Tag des Beginns, wo wir das Licht der Welt erblickt haben. Und es hat ein Ende, das aber im Nebel liegt. Also man kann jetzt nicht feiern, ich lebe heute noch, sagen wir, 23 Jahre. Das geht nicht. Wir können nicht in die Zukunft blicken. Als Christen verstehen wir diese Reise als eine Dienstreise. Wir sind nicht einfach so unterwegs wie auf einer Kreuzfahrt, sondern wir haben einen Auftrag von unserem Herrn und so sind wir unterwegs, im Auftrag unseres Herrn. Und am Ende des Lebens müssen wir sagen, ja, wir haben unseren Auftrag erledigt und wir sind zu Hause angekommen, wir sind bei unserem Vater im Himmel angekommen. 2010 war eine große Etappe auf dem Weg dahin. Was bedeutet angesichts eines Jahres, angesichts einer Etappe im Lauf unseres Lebens die Jahreslosung? Jesus Christus spricht, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Die erste Beobachtung, die ich mache, ist, dass diese Losung vom Herzen handelt. Da steht nicht, erschreckt nicht, sondern es steht, euer Herz erschrecke nicht. Und daran bin ich hängen geblieben und möchte ein bisschen verweilen. Hier ist vom Herzen die Rede, aber nicht vom biologischen Herzen, sondern von etwas anderem. Wenn man eine Reise tut, eine lange Reise wie die Laura Decker, die jetzt unterwegs ist, braucht man alles Mögliche. Man braucht zum Beispiel ein Boot auf dem Meer, man braucht Reiseproviant, man braucht die richtige Kleidung, man muss einen Koffer packen. Vor allen Dingen braucht man aber ein Herz. Das Herz ist das Organ, mit dem wir Ziele festlegen. Das Herz ist das Organ, mit dem wir auch die Marschgeschwindigkeit festlegen. Ohne unser Herz kommen wir nicht weit. Am Herzen hängt alles. Es ist hauptsächlich ihr Herz, das Laura Decker ans Ziel bringt, abgesehen einmal von günstigen Winden und vom Beistand Gottes. Es ist unser Herz, das unserem Leben Qualität, also Richtung und Ziel und das richtige Tempo gibt. Wenn dieses Herz fest ist, kann uns nichts vom Ziel abbringen. Es ist wichtig, dass unser Herz, auch unser biologisches Herz, ist wichtig, dass es fest ist. Deswegen ist es so geschützt. Es ist ein Organ, das sehr gut geschützt ist hinter den Rippen, hinter dem Brustkorb. Es könnte ja auch hier irgendwo am Arm sein, das Herz. Wäre aber nicht gut. Da hätten wir ein Problem. Wenn das Herz nicht fest ist, wenn es hin und her schwankt, wir kennen solche Leute, vielleicht sind wir selber so jemand, dann ändern wir dauernd die Route und was ist das Ergebnis? Wir kommen nirgendwo an. Kein zielgerichtetes Leben. Wir eiern sinnlos durch die Gegend. Leider gibt es vieles, was unser Herz aufwühlen kann. Aufwühlen wie seinerzeit den See von Genezareth, auf dem Jesus mit seinen Jüngern an Bord eines Bootes unterwegs war. Die See war aufgewühlt und tatsächlich ist an dieser Stelle, in dieser Geschichte, das gleiche Wort wie hier in der Jahreslosung, euer Herz erschrecke nicht. Eigentlich steht da, euer Herz sei nicht aufgewühlt, wie eine tobende See. Das aufgewühlte Herz, das aus der Balance gebrachte Herz, kannte Jesus selber. Es steht ausdrücklich da, gerade wo es um seinen letzten Weg, den Weg ans Kreuz ging. Auch Jesus hat nicht immer Frieden gehabt und war nicht immer balanciert. Ganz im Gegenteil. Das ist sehr dramatisch, wenn wir das lesen, gerade so im Johannesevangelium, die Kapitel 14 bis 17. Und seine Freunde, sie hängen voll mit drin, gerade als sich die Situation zuspitzt. Einer setzt sich ab und verrät ihn. Die anderen werden sich noch schämen für ihr Versagen. Jesus wird sie verlassen und dann, wie soll es dann weitergehen? Und dann die hasserfüllten Feinde, die nur darauf warten, die Jünger auch in die Hände zu kriegen und sie abzuschlachten. Da kann einem das Herz stocken, es kann einem in die Hose rutschen. Dagegen nehmen sich unsere Turbulenzen eher bescheiden aus. Ihr seht es hier auf der Karte, da steht Konto drauf. Ah, das ist lächerlich, ein überzogenes Konto, habe ich so gedacht. Also eigentlich ist es schon bedrohlich, wenn man so einen schlechten Auszug kriegt, aber es geht eigentlich noch. Immerhin, im Lauf des Jahres gibt es schon Ereignisse, die mein Herz durcheinander gebracht haben. Das passiert und ich bin sicher, es wird auch 2011 so sein. Wie können wir dennoch mutig an einem Ziel festhalten, das wir einmal mit Gottes Hilfe eingeschlagen haben? Wie kann unser Herz fest werden, obwohl es so schwach ist? Wie können wir mutig an einem einmal eingeschlagenen Kurs festhalten? Und ich nenne nur eine Sache, die gerade eben so ganz kurz auch gesagt wurde. Das Bauprojekt, das in wenigen Wochen richtig anläuft. Der Anfang ist mit festem Herzen gemacht. Wir werden jeden Tag beten, dass die 32.000 Euro, die wir brauchen für unser Darlehen im kommenden Jahr, auch zusammenkommen. Es ist ein Glaubensprojekt und ein Projekt der Hingabe. Es war eine Herzensentscheidung, und das sage ich sehr bewusst, eine Herzensentscheidung. Jetzt müssen wir nur den Kurs halten. Kann sein, dass das Herz unruhig wird. Ich glaube, dass bei dem einen oder anderen, gerade die in der Verantwortung stehen, das Herz auch manchmal unruhig geworden ist. Kann mir vorstellen, bei den Kassierern, bei der Marianne vom Bauausschuss her, gar nicht so einfach. Was würde Jesus dazu sagen? Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht und es tut mir gut, wenn ich seine Stimme höre und wenn ich mir das so sagen lasse. Wenn das schon für die Jünger gilt, die mit viel, viel größeren Widerständen zu rechnen haben, wie viel mehr für uns? Wie viel mehr für uns? Euer Herz erschrecke nicht, wenn er das sagt. Was mir klar geworden ist, dass mein erschrockenes Herz kein Schicksal sein muss. Wir können trotz allem Kurs halten bis zum 31.12.2011 und noch darüber hinaus. Die Therapie für das erschrockene Herz heißt Glaube. Habt ihr es gemerkt? Da steht nicht einfach, euer Herz erschrecke nicht, sondern da steht auch noch, glaubt an Gott und glaubt an mich. Das sind nicht einfach so drei Anweisungen, die so aneinander hängen. Ja? Euer Herz erschrecke nicht, erstens, zweitens, glaubt an Gott und drittens, glaubt an mich. Nein, euer Herz erschrecke nicht, indem ihr an Gott glaubt und indem ihr an mich glaubt. Das ist die Therapie. Die Therapie für das erschrockene Herz heißt Glaube. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Der Glaube hat das Zeug, unser Herz zu stabilisieren und wieder in die Balance zu bringen und wieder zurückzuholen in den ursprünglich eingeschlagenen Kurs. Du sagst vielleicht, ah, das brauchst du mir nicht zu sagen. Ich bin ja gläubig, echt gläubig in unserem Sinne. Und das schon so ganz lange, 10 Jahre, 30 Jahre, 50 Jahre. Ja, mag sein, aber ist es nicht mit dem Glauben wie mit dem Radfahren? Kann sein, dass du losgefahren bist, aber wenn du aufhörst zu treten, dann hörst du irgendwann auf, Rad zu fahren. Dann liegst du nämlich auf der Straße. Du kippst um und das passiert sehr oft. Wir tun, als ob der Glaube so etwas wie ein Besitz ist, der uns nicht wegfliegen kann. Warum? Weil wir drauf sitzen. Das ist ja, sagt ja schon das Wort, Besitz. Ich sitze drauf. Ist aber nicht so. Es fliegt doch weg. Nicht so, dass wir nicht mehr gläubig werden. Das bleibt uns erhalten. Keinen Standpunkt mehr hätten. Nein, nein. Aber doch so, dass uns das Herz in die Hose rutscht und sich irgendwo hinter der Gürtelschnalle versteckt. Wir haben keinen klaren Kurs mehr, sind nicht mehr im Auftrag des Herrn unterwegs. Das Leben ist mehr so wie Blaubeerpflücken im Wald. Die Therapie für das erschreckte, arme, den Kurs verlorene Herz heißt Glauben. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Die Jünger sind auch deswegen so erschüttert, weil sie die ganze Zeit doch auf sich geschaut haben. Wer ist der Größte? Und ach Herr, wenn alle dich verlassen, aber ich doch auf gar keinen Fall, hat der Petrus gesagt. Auf sich selber schauen oder überhaupt auf Menschen schauen, das ist das Gegenteil von Glauben. Das ist genau das, was unser Herz in Unordnung bringt. Glauben heißt, ich nehme erst Gott in mein Blickfeld und dann nehme ich Jesus auch in mein Blickfeld. Ganz bewusst, ich schaue auf ihn. Rolf hat vom Loben geredet vorhin. Und das ist das im Grunde genommen. Wir nehmen Gott in den Blick, das, was er tut und was er ist. Und dafür nehmen wir uns Zeit. Das tue ich ganz bewusst und ich führe mir vor Augen, wie stark er eigentlich ist. Gott ist stärker als alles. Warum? Na klar, weil er der Schöpfer von allen Dingen ist. Jesus ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist mir auch aufgefallen. Er schickt sie los, seine Jünger, gibt ihnen einen gewaltigen Auftrag, einen Riesenkurs. Das ist wie Weltumsegelung, geht hinaus in alle Welt. Aber vorher sagt er ihnen, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wie um ihnen ein festes Herz zu geben, dass sie glauben können. Für den Glauben nehme ich mir Zeit. Das ist keine Sache von ein paar Augenblicken. Und dann halte ich mir vor Augen, wie wichtig es ihm eigentlich ist, dass ich seine Wege gehe. Und dass ich nicht nur anfange, seinen Weg zu gehen, sondern dass ich auch ankomme. Er will das. Er, der sich gerne Vater nennt von uns, er will, dass ich ankomme. Es ist sein Ding. Und ich sehe dann neben ihm das, was mein Herz so aufgewühlt hat. Was mich unruhig macht oder Angst. Und ich merke, es ist ja so klein wie der Rodelhügel von der Hundewiese gegen den Matterhorn. Macht mir keine Angst mehr. Und dann kommt das eigentliche Glauben. Ich vertraue mich und meinen Weg diesem großen Herrn an. Und mache das auch wieder ganz bewusst. Ich lasse mich einfach in seine Hand fallen. Ich gucke nicht in mich rein und denke, ich muss jetzt einen starken Glauben haben. Sondern ich lasse mich fallen. Und da ist Gott. Und er hält seine Hand auf. Das ist Jesus. Er hält auch seine Hand auf. Und ich bin aufgefangen. Bekomme ein festes Herz. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Ist jemand aufgefallen eigentlich, dass der Heilige Geist da fehlt? Glaubt an Gott und glaubt an mich und der Heilige Geist? Der gehört doch auch dazu. Ja, wer an ihn glaubt, den Vater, und wer an ihn glaubt, den Sohn, der lädt den Heiligen Geist zu sich ein. Jesus schickt seinen Heiligen Geist zu den Glaubenden. Darüber redet er noch im gleichen Kapitel, in Kapitel 14. Lest das mal nach. Der kommt da auch noch drin vor. Der holt uns aus der Lethargie und der mobilisiert uns. Das tut der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der Tröster, der Mobilisator, der auf Kurs bringt, der Heizer, der das Herz brennt und fest und entschlossen macht. Ich lade euch ein, heute am Ende des alten Jahres 2010 zu glauben. Ich lade euch ein, euch auf diesen Prozess einzulassen. Entdecke, dass dein Glaube mehr ist als ein Standpunkt, den du einmal für immer bezogen hast, wie es in einem alten Lied heißt. Jesus hat vor, mit dir 2011 in seinem Tempo unterwegs zu sein. Er wird dich nicht überfordern, aber er wird dich herausfordern. Da bin ich ganz sicher. Ich möchte mit euch beten. Lieber Vater und lieber Herr Jesus Christus, es gibt so vieles in meinem Leben, das ich verlieren kann. Mein Job, meine Gesundheit, mein Ansehen, meine Familie, das macht mir manchmal Angst. Pläne können auch schief gehen. Mein Herz ist erschreckt. Wer kann es zur Ruhe bringen? Du kannst es, Herr. Du bist der Sieger über Sünde und Tod und alles mögliche andere. Du hast alle Macht. An deiner Seite und in deiner Spur kommt mein Herz zur Ruhe. Lass mich mit keinem anderen als mit dir gehen. Du sollst auch der Herr über meine Zeit, meine Kräfte, meine Talente, Beziehungen und mein Geldbeutel in 2011 sein. Dir gebührt alle Ehre, alles Lob, alle Kraft. Danke, dass du treu bist. Amen.